Ich mache weiter in der Reihe, die unser Pastor Markus endlich gerade mit uns so durchnimmt, Gleichnisse, die Jesus uns erzählt. Und das Gleichnis, was wir heute miteinander uns anschauen möchten, steht in Lukas 13, die Verse 6 bis 9. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab. Jesus gibt uns Gleichnisse, um göttliche Prinzipien zu verstehen. Bilder, die total viel fassen und die ganz, ganz viel transportieren, um was zu verstehen von dem, wie Gott mit uns arbeitet. Und damit die Gleichnisse, die Jesus uns erzählt, bei uns zum Ziel kommen und ihre Kraft entfalten und das entwickeln, was sie bei uns mit uns anfangen sollen, glaube ich, braucht es 2 Schritte. Zum ersten braucht es den Schritt, dass wir das Bild, was Jesus uns erzählt, das Gleichnis an sich verstehen, dass wir das fassen können. Und dann im zweiten Schritt braucht es klar den Heiligen Geist, der das, was Jesus uns erzählt hat, dieses Bild mit unserem Leben verbindet. Was hat das Bild, dieses Gleichnis mir zu verstehen zu geben? Und zum Ersten muss ich sagen, dass mir es ziemlich leicht fällt eigentlich, so eine Geschichte, so ein Bild vom verlorenen Sohn zu verstehen. Hört ihr mich noch gut? Ja, ich glaube, es passt. Vom verlorenen Sohn, das verstehe ich ohne viel Nachdenken. Da weiß ich genau, was Jesus meint. Aber dieses Bild, was so viel landwirtschaftliche Aspekte jetzt mitbringt, von diesem Feigenbaum in dem Weinberg und dem Weingärtner, der da angestellt ist, da verstehe ich nicht direkt, warum ist es jetzt so ein Problem, dass den Feigenbaum doch einfach wachsen und so weiter und so fort. Und deswegen möchte ich euch mit reinnehmen in ein Erlebnis, was ich mit einem Feigenbaum hatte, in eine Erfahrung, die ich mit einem Feigenbaum gemacht habe, einfach um so ein bisschen in dieses agrarwirtschaftliche, landwirtschaftliche Ackerbaudenken von dem Feigenbaum reinzubekommen. Und zwar die Eltern von meinem besten Freund, die wohnen hier auch im Süden Deutschlands am Kaiserstuhl. Und vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber die Kaiserstühler lieben ja ihren Wein. Es gibt ja viele Bereiche in Deutschland, aber ich glaube schon, dass die Kaiserstühler wirklich ihren Wein lieben, vielleicht sogar begeisterter sind als die Israeliten damals von Weinbau. Und das so echt ein großes Thema ist. Und die Eltern von, also meinem besten Freund, pachten auch ein kleines Stück Land auf so einer Terrasse am Kaiserstuhl und bauen eben da ihren Wein an auch. Und die waren irgendwann mal in Südfrankreich und da haben sie also so einen kleinen Feigenbaum gesehen, einfach irgendwo und haben gedacht, ach, der Feigenbaum, der wird doch gut unser Weingebiet da ergänzen, was wir da am Kaiserstuhl gepachtet haben. Also haben sie diesen Feigenbaum genommen aus der Erde, haben ihn transportiert, hier nach Deutschland importiert und eingepflanzt am Kaiserstuhl in dieser fruchtbaren Erde. Und tatsächlich, der Feigenbaum wurde größer und größer und größer und ist mittlerweile, ich habe ihn selbst schon sehen können, ein Feigenbaum, der sicher 3, 4 Meter groß ist und auch genauso breit. Also ein richtig, richtig großer Feigenbaum. Und tatsächlich, dieser Feigenbaum trägt richtig, richtig, richtig viele Früchte. Und nicht nur viele Früchte, sondern auch richtig gute Früchte. Ich wurde sowohl schon oder kam sowohl schon in den Genuss von dem Wein, den also die da anbauen, der ist richtig gut. Und die Feigen in dieser Fülle waren auch richtig süß. Richtig toll. So ein großer Feigenbaum, der so viel Frucht bringt. Wenn wir uns jetzt in dieses Gleichnis reindenken, was Jesus uns hier erzählt und so ein bisschen agrarwirtschaftlich denken jetzt oder diesen Feigenbaumgedanke mitgenommen haben, dieses Positivbeispiel, dann können wir schon verstehen mit Jesus, dass dieser eine, der da genannt ist und in sein Weinberg kommt, sich ärgert über den Feigenbaum, der da steht. Warum ärgert er sich über den Feigenbaum? Und wir verstehen das und wir fangen uns mit diesem einen, der den Weinberg besitzt, an zu ärgern, weil wir denken, Feigenbaum schön und gut, aber der Feigenbaum zieht ganz schön Nährstoffe. die Weinstöcke nicht mehr verwenden können. Der wirft Schatten, den die Weinstöcke nicht mehr nutzen, wo die Weinstöcke nicht mehr so viel Sonnenlicht bekommen. Und nicht nur das, er nimmt ja auch einfach Platz weg. Wenn ich den rausreiße, dann kann ich da einfach noch mehr Wein anbauen oder einen anderen Feigenbaum, vielleicht bringt der dann Frucht. Also wir ärgern uns mit diesem Besitzer. Das macht doch keinen Sinn. Alles schön und gut, Feigenbaum, toll, wenn er Frucht bringt. Aber wenn er keine Frucht bringt, ist ja Wahnsinn. Das muss ich doch besser nutzen, diesen Platz. Und dann wird uns mit der Bibel klar und auch mit diesem Besitzer klar, was die Bibel auch an anderer Stelle hier und da sagt. Da habe ich einen Vers aus Lukas 3. Lukas 3, Vers 9. Und da sagt Johannes, der Täufer, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und jetzt geht es hier um jeden Baum, der nicht gute Frucht bringt. Und jetzt in unserem Gleichnis ist es ja sogar so, dass der Feigenbaum überhaupt keine Frucht bringt. Also abhauen, verbrennen. Dann können wir anders weitermachen. Können wir total nachvollziehen. Und dann eben heißt es ja auch in unserem Gleichnis in Vers 7, 3 Jahre bin ich gekommen, keine Frucht, hau ihn ab. Ich möchte euch einen kleinen Gedanken noch mitgeben zusätzlich. Ich habe noch ein bisschen nachgelesen, Feigenbaum, was hat es mit dem Feigenbaum auf sich? Und der Sinn vom Feigenbaum ist wirklich der einzige Sinn, die Frucht. Weil wenn wir an eine Zeder vom Libanon denken, die kommt ja in der Bibel richtig gut weg, die kann verwendet werden, um kunstvoll irgendeinen Raum zu gestalten oder zu bauen oder zu schreinern. Also da hat das Holz an sich ja noch einen Sinn. Das Problem beim Holz vom Feigenbaum ist, dass es schwammig ist und daraus wird man nichts Schönes schreinern, zimmern können. Das heißt, wenn der Feigenbaum keine Frucht bringt, verfehlt er auf ganzer Linie sein Ziel und dann ist er zu nichts nützer, als dass er verbrannt wird. Was für ein starkes Bild von Jesus, oder? So viel, was da mittransportiert wird. In diesem Gleichnis. Der erste Schritt ist gemacht. Der war wichtig für mich, um mich da so ein bisschen reinzudenken. Was will Jesus mit diesem Bild sagen? Was steckt da alles drin? Da steckt sicher noch mehr drin, aber das ist, glaube ich, das, was jetzt mal wichtig ist als Basis, um im zweiten Schritt jetzt zu überlegen, okay, Gott, was möchtest du mir mit diesem Gleichnis sagen? Wie verbindet sich das mit meinem Leben? Der eine im Gleichnis, von dem die Rede ist, das ist Gott. Und der eine, von dem im Gleichnis eben die Rede ist, dem gehört ja der Weinberg und auch der Feigenbaum. Er hat den Feigenbaum gepflanzt. Gott ist der eine. Der Vater ist der eine. Und der Feigenbaum hat unterschiedliche Dimensionen. Es steht zum Beispiel für Israel, wie auch manchmal vorher schon in der Bibel für Israel steht, steht der Feigenbaum also für Israel, aber nicht nur für Israel, sondern auch für dich und auch für mich. Du bist der Feigenbaum. Ich bin der Feigenbaum. Und Gott hat dich gepflanzt, hat dir Leben geschenkt, hat dir den Platz gegeben. Wir als Feigenbaum in diesem Gleichnis. Und der Weingärtner ist Jesus. Und Jesus ist der, der hier in diesem Gleichnis ein gutes Wort einlegt beim Besitzer und sagt, nein, nein, gib ihm noch ein Jahr. Ich will ihn düngen. Jesus ist der, der dein Leben segnen möchte, der dich formen will und der dich fruchtbar machen will und kann. 3 Punkte, die mir wichtig geworden sind an diesem Gleichnis in der Vorbereitung. Und das erste, mit dem ich starten will, ist einfach das Stichwort fruchtlos. Fruchtlosigkeit. Das ist ja das, was das Problem an diesem Feigenbaum ist. Das haben wir gesagt, ich bin der Feigenbaum, du bist der Feigenbaum. Du bist fruchtlos. Deine Fruchtlosigkeit ist ein Riesenproblem. Was führt dazu, dass wir als Menschen, dass du fruchtlos bist? Was ist der Denkfehler oder wo steigen wir aus? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Denkfehler, die wir haben können. Und den ersten Denkfehler will ich mal so beschreiben, dass wir Frucht als Verlustgeschäft sehen. Also für den Feigenbaum ist es natürlich klar, ich stehe hier in meinem Weinberg, habe meinen Platz. Warum soll ich denn Früchte bringen? Bringt mir ja nichts. Gut, da kann dann ein anderer Feigenbaum draus werden und vielleicht genießt der Besitzer meine Frucht. Aber was habe ich davon? Ich profitiere von meiner Frucht nicht. Ich stecke da meine ganze Kraft rein. Wenn ich das nicht mache, dann kann ich richtig groß werden, richtig prächtig. Dann kommt man in den Weinberg und sagt, oh, was ist das für ein Feigenbaum? Das ist doch der Hammer. Wir sehen Frucht manchmal, glaube ich, als Verlustgeschäft. Mein Dienst, der vielleicht sogar nicht mal sichtbar ist für andere, ja, was bringt mir das denn? Ich diene, ich racker mich ab, ich investiere, die anderen bekommen es gar nicht mit. Das lohnt sich doch nicht für mich. Was ist der Effekt für mich? Gottes Gebote befolgen, so zu leben, wie es ihm Ehre gibt. Spießig, da muss ich mich verdrehen, das ist unangenehm, das kostet Kraft, habe ich keine Lust drauf. Und dann vergessen wir als Feigenbaum, und das führt zur Fruchtlosigkeit, dass eigentlich Gott der ist, der schon ganz, ganz viel gegeben hat. Der eine in dem Gleichnis, der hat uns einen Platz gegeben, der hat uns gepflanzt, der hat Mühe da reingelegt, der hat investiert und gesegnet in dein und in mein Leben. Und wir sagen, nee, das soll doch keine Einbahnstraße sein. Nicht, dass ich am Ende dastehe und geb. Jeder genießt meine Früchte und ich gehe leer aus. Da will ich nicht hinkommen. Deswegen, ich achte schön auf mich selbst, dann mache ich kein Verlustgeschäft und kann schön groß werden. Vielleicht ist das dein Denkfehler, vielleicht findest du dich da wieder. Und vielleicht, und da finde ich mich ganz persönlich viel mehr wieder, steigen wir Jesus damit aus, gar nicht, dass wir sagen, nö, ich habe keine Lust, Frucht zu bringen, sondern dass wir sagen, ah Jesus, komm, mach mal weiter mit mir, das Gleichnis spricht mich jetzt persönlich nicht so an, das ist auch gar nicht meine Baustelle, weil ich bin die Fruchtbarkeit schlechthin. Meine Äste brechen fast vor der Last, die sie tragen müssen, an Früchten, die mein Leben trägt. Dann beginnen wir schnell zu argumentieren und ich mache das ganz schnell. Ich fange an zu argumentieren. Früchte in meinem Leben fallen mir viele ein. Ich mache in der Jugend mit, bin da engagiert. Hin und wieder mache ich mal Gottesdienstleitung. Andachten übernehme ich hin und wieder mal. In der Studentenarbeit bin ich gern dabei. In Praktikas mit meinen Patienten bringe ich mich ein und versuche Segen für die zu sein. Früchte gibt es in meinem Leben massenhaft. Das ist nicht mein Thema, Jesus. Das ist nicht mein Thema. Bei mir findest du richtig, richtig viele Früchte. Und das ist alles schön und gut, auch was ich aufgezählt habe. Ich weiß nicht, was bei euch vielleicht die Gedanken wären, wo du sagst, ja, da bringe ich Früchte. Die ganzen Dienste, die du runterrattern könntest. Aber was ich gemerkt habe, und wo ich angefangen habe, mich zu hinterfragen, ist es wirklich eine Frucht, die Gott genießen kann? Oder genieße ich eigentlich diese Frucht in meinem Leben? Weil die ganzen Dienste, die du vielleicht in deinem Leben tust und die ich tue, sind nicht unbedingt Früchte, sondern vielleicht sind es vielmehr Begabungen und Aufgaben, die Gott in dein Leben gegeben hat und die er uns anvertraut. Und jetzt nutzen wir diese Begabungen und Aufgaben als Mittel, zu welchem Zweck? Nicht zu dem Zweck, dass Gott die Ehre bekommt und dass Gott die Frucht genießen kann von meiner Aufgabe, sondern dass ich die Frucht genießen kann. Ich suche mich damit selber. In Matthäus 5, Vers 16 sagt Jesus in der Bergpredigt: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das heißt nicht, damit sie eure guten Werke sehen, alles, was du tust, alle Aufgaben, alle Begabung, und dich in den Himmel preisen. Das ist nicht, was Jesus hier sagt. Nicht nutze das alles, was Gott dir gibt, und lass dich in den Himmel loben, sondern deine Aufgaben und deine Begabung und alles, was du tust, soll Mittel sein zu dem Zweck, dass Gott geehrt wird. Lobpreis ist der Zweck von unserem Leben. Und das ist eine Frucht, die kostet Gott und die schmeckt ihm. Da kommt wirkliche Frucht bei raus, wovon der Besitzer profitiert und nicht der Feigenbaum. Fruchtlos, du und deine Fruchtlosigkeit, ich und meine Fruchtlosigkeit, was ist das Ergebnis unserer Unfruchtbarkeit? Ist nur konsequent und macht nur Sinn.
Dann können wir Gott nachvollziehen.
Johannes 15, Vers 6.
Wer nicht in ihr bleibt, der bringt auch keine Frucht.
Das ist vom Gedanke, wenn man dann was 15 liest, bekommt es raus. Wer nicht in mir bleibt, in Klammer, der bringt auch keine Frucht, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Macht Sinn. Weil es keinen Sinn macht, eine Rebe Nährstoffe zu ziehen lassen und so weiter. Die ganze Kraft aus dem Boden zu saugen, ohne dass sie Frucht bringt. Das wollen wir nicht, dass das Ergebnis von unserem Leben ist. Ich glaube, deswegen will Jesus wachrütteln mit diesem Gleichnis. Hey, wo ist Frucht in deinem Leben? Ist es wirklich Frucht? Also erster Punkt, Fruchtlosigkeit. Deine Fruchtlosigkeit, meine Fruchtlosigkeit. Wir als Feigenbaum. Als kleine Vorschau, der dritte Punkt wird sein Ernte. Ernte ist der dritte Punkt. Und zwischen Punkt 1 fruchtlos und Punkt 3 Ernte klafft jetzt eine Riesenlücke. Also ich als fruchtloser Feigenbaum und dann am Ende soll es eine Ernte geben, das kann nicht gut gehen. Das heißt, was muss passieren? Was passiert zwischendrin? Was passiert von diesem fruchtlosen Feigenbaum hin zu der Ernte? Es muss was passieren. Und was passiert? Gartenarbeit passiert. Punkt Nummer 2 ist Gartenarbeit. Wir können den Besitzer komplett nachvollziehen. Lass ihn raushauen, den Feigenbaum, verbrenn den, pflanz was Neues. Ja, verstehen wir. Und jetzt passiert was total Ungewöhnliches. Der angestellte Weingärtner in diesem Weinberg von dem Besitzer, der da angestellt ist, der hat Mitleid mit dem Feigenbaum. Und er hat nicht nur Mitleid mit dem Feigenbaum, sondern der legt auch jetzt ein richtig gutes Wort beim Besitzer ein für den Feigenbaum. Jesus legt ein Wort für dich und für mich, ein Wort beim Vater ein, bei Gott ein. Jesus sieht unsere Fruchtlosigkeit und unsere Unfähigkeit, Frucht zu bringen und sagt, Vater, lass sie noch. Römer 8, Vers 34 bringt es so gut rüber, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Genauso wie der Weingärtner hier Fürsprecher von diesem Feigenbaum ist, bei dem Besitzer. In Römer 8, Vers 34 steht, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Jesus vertritt uns beim Vater, auch in unserer Unfruchtbarkeit. Und das Tolle daran ist, jetzt an dieser Gartenarbeit, die Jesus macht, sein Argument ist ja nicht gegenüber dem Besitzer, jetzt hab dich mal nicht so, gib ihm noch ein Jahr. Das ist so ein krasser Feigenbaum. Schau dir mal an, der hat so drauf, der hat so Potenzial, der wird in einem Jahr sicher Früchte bringen. Das ist nicht der Punkt, wie Jesus argumentiert, dass es jetzt sicher klappen wird. So Punkte gibt es vielleicht in unserem Leben ja auch manchmal, wo wir so uns anstrengen, uns Zähne zusammenbeißen, jetzt reißen wir uns mal zusammen und dann klappt es sicher. Weil ich kann es ja und ich kriege das hin, Frucht zu bringen. Und dann wird es so schräg und das bringt eigentlich immer noch keine richtige Frucht, sondern Jesus argumentiert, ich will graben, ich will um ihn graben und ich will ihn düngen. Sein Argument ist nicht, ach, der kriegt es schon hin, Joni hat es drauf, das klappt schon, sondern ich, Jesus, fange an in deinem Leben so richtig umzugraben und zu düngen. Und dass Jesus in deinem Leben und in meinem Leben als Feigenbaum am Graben und am Düngen ist, das ist unsere Hoffnung eigentlich und das ist unsere Chance. Und das ist, was unser Leben füllen kann als Christen. Ich bin so unfruchtbar. Ich verrenne mich immer wieder in mir selbst. Denk nur an mich selbst. Aber Jesus gräbt um. Jesus düngt. Jesus geht mit mir vorwärts. Jesus sieht da noch was. Jesus hat da noch Hoffnung, dass es Frucht gibt in meinem Leben. Und das ist unsere Chance, von einem fruchtlosen Leben, Punkt 1, zu einem Leben zu kommen, was Ernte bringt. Das ist unsere Chance, das ist unsere Hoffnung, dass Gott da am Ende was ernten kann. Jetzt habe ich noch in der Vorbereitung nachgedacht, wie oft bezeugt uns die Bibel, wie Jesus, wie Gott umgräbt. Wie oft tut er das? Ich könnte hunderte Personen nennen, wahrscheinlich aus der Bibel, aber ich habe jetzt einfach mal ein paar mir überlegt. Wir können an Josef denken, der verkauft wird, der ins Gefängnis geschmissen wird. Und was wurde der umgegraben? Also rein räumlich wurde der ja so richtig ausgegraben, woanders eingepflanzt. umgegraben, gedüngt, da hat es manchmal gestunken in dem seinem Leben, das war unangenehm, das hat ihn Kraft gekostet. Der hat gedacht, was geht ab in meinem Leben? Gott, was machst du? Und was hat der Josef für Frucht gebracht? Ja, so, sogar richtig bildlich für uns mit dem ganzen Getreide, was er dann irgendwann da einspeichert, aber auch sonst, was er für ein Segen ist, was er für eine Frucht ist. Und Gott geht mit ihm seinen Weg. Oder wir können an Mose denken. Mose, der auch sowas von umgegraben wird, umgepflanzt wird, gedüngt wird, wo es anfängt zu stinken und unangenehm zu sein in seinem Leben. Wenn wir mal dran denken, dass er da durchtreten in Ägypter erschlägt, dann ist er 40 Jahre da bei seinen Schäfchen und muss die hüten und denkt, ja, das war's jetzt mit meinem Leben. Fruchtloser Feigenbaum. Aber eigentlich ist Jesus am Umgraben und am Düngen. Und er macht ihn bereit dafür, so viel Frucht zu bringen. Oder wenn wir im Neuen Testament mal nachdenken, das ist so wunderbar für uns eigentlich, uns Petrus anzuschauen. Wir haben nicht nur dieses eine Jahr, wo Jesus uns düngt und umgräbt und dann muss aber alles picobello laufen, sondern Petrus wird ja andauernd umgegraben und gedüngt. Und das ist unsere Hoffnung. Jesus kommt damit klar. Jesus gräbt uns um. Und Jesus ist am Düngen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir uns Mose und Josef und was weiß ich, wen wir uns alles noch anschauen könnten, in ihrer Umgrabeaktion und so weiter mit dem Düngen, dann ist die Frage, was passiert mit deiner und meiner Fruchtlosigkeit? Ich möchte dich und ich möchte auch mich ermutigen, Jesus mal so richtig umgraben zu lassen. Ich weiß nicht, was das in deinem Leben bedeuten würde, Jesus umgraben zu lassen. Vielleicht heißt es für den einen, dass er eine Aufgabe, wo er bis jetzt nur sich eigentlich in den Himmel gelobt hat, wo du eine Aufgabe genutzt hast, um Respekt zu bekommen, Ansehen von anderen Leuten, die eigentlich für Gott nur sauer schmeckt. Vielleicht kannst du die Aufgabe mit einem anderen Herzen weitermachen und lässt Jesus mal da düngen in deinem Herzen, dass Frucht gibt für Gott. Oder du sagst, nee, ich glaube, bei mir ist es wirklich dran, ich muss so richtig ausgegraben werden, woanders eingepflanzt werden. Ich lasse eine Aufgabe, weil ich merke, ich diene immer mir selber. Immer diene ich mir selber damit. Und Gott, vielleicht hast du eine andere Aufgabe für mich, wo ich das lernen darf. Ich will nicht mir selber leben, sondern ich will Christus leben. Ich will zu Gottes Ehre leben. Und vielleicht ist es gerade so in deinem Leben, dass Gott ganz, ganz viele Umstände ändert. Vielleicht Umzug oder Krankheit oder man bekommt ein Kind oder ich weiß nicht, was Gott alles an Umgrabetechniken hat. Und manchmal richtig unangenehme Sachen und stinkende Vorgänge, so ein Düngvorgang in deinem Leben. Aber dann diese Perspektive zu haben, danke Jesus, ich will mich an dich hängen, du bist der Gärtner und wenn du umgräbst und du düngst, dann kann aus dem Mist meines Lebens, der gerade abgeht, was richtig Gutes rauskommen. Und das sind ja jetzt nur ein paar Beispiele. Jesus kann ja so viel ändern in unserem Leben. Lasst uns drauf einlassen. Und das Gute ist in dieser Gartenarbeit, Jesus weiß ja, wie es um unser Herz bestellt ist. Und er weiß das immer wieder, obwohl Jesus so viel Mühe reinsteckt, kennt er unsere Herzen und er weiß, dass wir da wieder reinrutschen, dass ich wieder Früchte, wo Jesus eigentlich mit mir schon durchgekaut hat, hey, jetzt lebst du mal zu Gottes Ehre, hör mal auf, das immer für dich zu leben, dass wir da wieder reinrutschen in unseren Egoismus und nicht unseren Nächsten lieben und eigentlich gar nicht von ganzem Herzen und mit aller Kraft Gott lieben, sondern uns selber wieder dienen. Jesus weiß das. Und dann, finde ich, bringt es so viele Verse im Neuen Testament rüber, Philipper 1, Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, schreibt Paulus, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Das ist die Ehre für Jesus. Jesus ist Gärtner in deinem Leben. Und Jesus hat es echt drauf und er hat schwierige Pflanzen schon umgegraben und gedüngt und Frucht gebracht. Und ich glaube, er kann es auch in unserem Leben schaffen. Der angefangen hat, bei dir zu gärtnern und umzugraben, eben mit dem guten Werk, der kann es auch vollenden und der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Punkt 1, du bist fruchtlos. Punkt 2, Jesus gärtnert an dir rum. Und dritter Punkt, Ernte. Der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Weil was in dem Gleichnis ja auch rauskommt, ist nicht nur, wir sind fruchtlos und Jesus gärtnert, sondern bei jeder Chance, die uns Jesus gibt, ist es schon auch so, dass es einen Stichtag gibt. Es gibt eine Abrechnung. In dem Gleichnis steht, vielleicht bringt er doch noch Frucht. Es steht nicht, er wird noch Frucht bringen, sondern vielleicht bringt er doch noch Frucht. Das heißt, es gibt einen Tag, wo es heißt, hey, Jonathan, hast du Frucht gebracht in deinem Leben oder nicht? Ist da Frucht? Und jetzt könnte man wieder panisch werden und denken, ah, wenn ich jetzt für meine Frucht verantwortlich bin, dann wird es nichts, dann werde ich vor Gott stehen und an diesem Tag von Jesus Christus, dann werde ich leer dastehen als verkrüppelter und trotzdem sich mächtig fühlender Feigenbaum, aber ohne Frucht. Und dann muss ja Gott eigentlich mein Leben in die Tonne kloppen. Dann könnte man wieder panisch werden und dann will ich nochmal zu Johannes 15 wechseln. Das ist ja auch dieses ganz starke Bild, da wird von dem Weinstock und den Reben erzählt. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und da steht in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und da kann Jesus eine Entspannung in unser Leben reinbringen. Stimmt. Ich kann es nicht aus mir selber. Da kann ich panisch werden, wie ich will und Zähne zusammenbeißen, wie ich will und ich kriege das jetzt hin und es wird nicht funktionieren. Und Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn man sich jetzt noch abschließend anschaut, was ist Frucht im Neuen Testament? Wie wird Frucht bezeichnet? Wo sehen wir Frucht? Wenn wir da zum Beispiel an Galater 5 denken, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Wen siehst du in dieser Frucht? Siehst du dich selbst, wie du dich zusammenreißt und es mal richtig eins auf guter Mensch machst, eins auf Jünger Jesus, mit richtig viel Liebe und übersprudelnde Freude und Friede und nichts bringt dich aus der Ruhe und du bist keusch und enthaltsam und dein Leben läuft einfach richtig rund. Ich sehe das nicht. Ich sehe da nicht mich, sondern ich sehe Jesus. Jesus sehe ich da in seinen Eigenschaften. Jesus fordert von uns, bleib in mir und in der Gemeinschaft mit Jesus. In der Gemeinschaft mit Jesus können wir ihm ähnlicher werden. Bleib in mir und ich in dir, dann kannst du Frucht bringen. Ich glaube, darum geht's. Jesus ist der, der gärtnert und Jesus ist der, dem ich mich anvertrauen will. Jesus, hör du nicht auf, in mir zu wachsen. Nimm du zu. Übernimm du in dem Bereich meines Lebens wieder neu. Die Gärtnerschaft oder wie auch immer ihr das sagen wollt. Und dann kann es passieren, dass ich eben Jesus ähnlicher werde und dass man diese ganzen Früchte sieht. Und dann schaut man mein Leben an, dann schaut Gott mein Leben irgendwann an und sagt, cool, du hast Frucht gebracht. Und die Frucht bist nicht du mit deinen ganzen Gaben und so weiter, sondern du hast mit deinen Gaben, mit deinen Begabungen und deinen Aufgaben in deinem Leben Jesus gelebt. Da sieht man Jesus. Und das wünsche ich uns. Von der Fruchtlosigkeit unseres Lebens mit Jesus als Gärtner hin zu einem Leben, was Frucht bringt. Ich lade euch ein, zum Gebet noch aufzustehen. Vater, danke für Leben, was du uns schenkst. Du hast uns gepflanzt und du hast uns gesegnet. Du hast uns Leben gegeben. Du weißt, Herr, wie krampfhaft wir oft an uns denken und wie wir keine Frucht bringen wollen und wie wir die Früchte, die wir uns einreden, manchmal gar nicht dir bringen, sondern wir selber genießen sie. Herr, wir verrennen uns in uns selber und ich bete um Vergebung, wo ich das tue, mit Aufgaben und Begabungen, die du mir gibst, mich selber in den Himmel zu loben. Herr, du weißt, dass egal wie wir uns anstrengen, unser Herz so kaputt ist, dass wir es nicht hinkriegen, anders zu leben und unsere Begabungen so einsetzen, dass sie dir zum Lobpreis dienen. Dass es eine Frucht ist, die dir Freude macht. Aber ich danke dir, Jesus, dass du uns als Gemeinde zusammenstellst und diese Hoffnung gibst, dass der Gärtner nicht wir sind, sondern dass du der Gärtner bist, Jesus. Und du weiter umgraben wirst und weiter düngen wirst. Deswegen bete ich, dass da, wo du gerade was düngen willst in unserem Leben oder uns umpflanzen willst, dass wir uns darauf einlassen, dass wir uns nicht wehren und dass wir sensibel werden, Herr, was du möchtest. Wo wir vielleicht eine Aufgabe lassen, eine neue Aufgabe beginnen, wo wir uns auf eine Veränderung in unserem Leben einlassen, weil wir wissen, du bist der, der in unserem Leben, auch da, wo es stinkt, Gutes schaffen kann. Herr, so beten wir, dass du zunimmst zu deiner Ehre. In deinem Namen, Jesus. Amen.